So this next section is about subletting an apartment in Williamsburg, which is a very hip part of Brooklyn, which is a very hip part of New York. So in New York, the rents are really, really high. I don't know if you know that. I don't know if you have that problem here, but they're like ridiculously high. And what you get for these ridiculously high rents is something kind of ridiculously uncomfortable. So that's what this section is about. It was nothing more than a giant plaster box, the playground for a landlord who worshipped a fickle god of interior design. There were no shelves in the kitchen or pantry, just a bookcase filled with cereal boxes propped against a wall. The bathroom was an afterthought, a cube jutting awkwardly into the combined kitchen-living room, and the bedrooms also appeared to have been randomly dropped into the floor plan. It was as though a spatially challenged giant had abandoned his round of Tetris here, mid-game. Clearly, the place had never been meant for residential use. One could easily picture hundreds of dusty boxes full of indoor fitness apparel or stereo components lining its walls. But now Sarah and I were lining its walls and paying an astonishing amount for the privilege.
Die Wohnung war eine riesige Gipsschachtel, der Spielplatz eines Vermieters, der einem flatterhaften Gott der Innenarchitektur huldigte. In der Küche gab es weder Regale noch eine Speisekammer, nur ein Bücherregal voller Cornflakes-Schachteln. Das Badezimmer war dem Architekten wohl nachträglich eingefallen, ein Würfel, der ungeschickt in die Wohnküche hineinragte. Die Schlafzimmer wirkten wie zufällig auf dem Grundriss verteilt. Das Ganze war sicherlich niemals zum Wohnen gedacht gewesen. Man konnte sich ohne weiteres hunderte staubiger Kisten voller Fitnessgeräte oder Stereoanlagen an den Wänden vorstellen. Aber jetzt lebten Sarah und ich darin und zahlten für dieses Privileg eine erstaunliche Summe. Als Sarah mir sagte, wie viel Miete das Zimmer kostete, kicherte ich. Es war einfach zum Kichern. Später, als Ben und Eugene fragten, wie viel ich zahlte, kicherte ich, als ich es ihnen sagte, und dann kicherten sie zur Antwort ebenfalls. Oh Gott, kicherten sie und wiederholten die Zahl. Wow, so viel zahlst du? Dafür? Das ist doch absurd. Nach einer Weile merkte ich, dass die Zahl eine vitalisierende Wirkung auf Menschen hatte und ich überlegte sogar, sie als Signatur unter meine E-Mails zu setzen. Meine Monatsmiete ist, habt einen schönen Tag. Eigentlich kostete das Zimmer nur $200 mehr im Monat, als ich für die Zwei-Zimmer-Wohnung in Red Hook bezahlt hätte, aber anstelle einer möblierten Wohnung ganz für mich allein hatte ich nun einen nackten Futon in einem Zimmer ohne Schrank und als einzige Beleuchtung eine Marienstatue mit einer Glühbirne im Kopf. Und natürlich hatte ich eine Mitbewohnerin oder, wie ich bald feststellen sollte, Mitbewohnerinnen. Nachdem ich am ersten Abend meinen kleinen Stapel Bücher und Kleidung in meinem neuen Zimmer abgestellt hatte, ging ich zu einer Vernissage in die Kunstgalerie nebenan. Sarah hatte vorgeschlagen, wir sollten uns dort nach der Arbeit treffen. Ich holte mir einen Plastikbecher Weißwein und drückte mich unbehaglich an der Wand herum, während ich auf sie wartete. Auf einem Gemälde war ein Hund zu sehen, der ein Schwein mit einer amerikanischen Fahne auf dem Bauch fickte. Ein anderes Gemälde zeigte ein Mädchen, das einem Clown einen bläst. Ansonsten war ich umgeben von schlecht gezeichneten Penissen. Ich weiß nicht, ob es am Wein lag oder an meinen strapazierten Nerven, aber als ich mich im Raum umsah, schienen die Penisse drohend in meine Richtung zu taumeln. Sie wackelten mit ihren unförmigen Köpfen und jammerten leise wie ein gestörter griechischer Chor. Weißt du überhaupt, was du hier machst? Hier in Brooklyn? Hier in Williamsburg? Hier in der Hope Street? Hast du überhaupt eine Ahnung? Und dann tauchte Sarah in der Tür auf. »Hey, du«, rief sie, und dann machte sie eine Armbewegung durch den Zigarettenrauch, die die Schweine, die Clowns und die Penisse einschloss. »Ist das nicht fantastisch?«
I reached the pinnacle of my musical success after releasing an album covering the songs of Yanka Diaghileva, an obscure Soviet punk singer who had died young. I can still remember the stunned look on my parents' face when I found them wandering the palatial lobby of Joe's Pub on the afternoon of the CD release show. It turned out they'd been circling the building for half an hour, searching for a club that Papa diplomatically described as someplace a little more cozy. The last time my parents saw me perform in New York, it was at Pianos, a small club on the Lower East Side. There had been exactly six people there. Me, the two other singers on the bill, my parents, and Josh, my husband. And it hadn't felt cozy at all. It felt tense and scary and lonesome. I remember standing up to face my five-member audience and thinking, wow, so this is what it feels like to fail in real time. I am in the process of failing right now, and now, and now.
Den Gipfel meines musikalischen Erfolgs erreichte ich nach der Veröffentlichung eines Albums, auf dem ich die Songs von Janka Diagileva coverte, eine unbekannte sowjetische Punksängerin, die jung gestorben war. Ich erinnere mich noch an den fassungslosen Ausdruck auf den Gesichtern meiner Eltern, als sie zum Release-Konzert meiner CD nachmittags in die prunkvolle Lobby von Joe's Pub traten. Wie sich herausstellte, waren sie eine halbe Stunde lang um das Gebäude herumgelaufen, weil sie nach einem Club suchten, der, wie mein Vater es diplomatisch ausdrückte, ein bisschen gemütlicher war. Mein letztes Konzert, das meine Eltern gesehen hatten, war im Pianos in New York, einem kleinen Club in der Lower East Side. Es waren genau sechs Leute da gewesen. Ich, die beiden anderen Sänger des Abends, meine Eltern und Josh. Und es hatte sich ganz und gar nicht gemütlich angefühlt. Ich war angespannt und ängstlich und einsam. Ich weiß noch, wie ich aufstand, mich meinem fünfköpfigen Publikum stellte und dachte, wow, so fühlt es sich also an, in Echtzeit zu versagen. Ich bin gerade dabei zu versagen. Jetzt und jetzt und jetzt. Aber das war Jahre her und nun waren wir hier in Joe's Pub, einem schicken Dinnerclub im berühmten Public Theater von Joseph Papp. Ich führte meine Eltern herum und meine Mutter hörte nicht auf, mich misstrauisch zu beäugen, als sei ich wieder die 16-jährige Hauptverdächtige im Fall des verdünnten Wodkas. Als sie an jenem Abend wieder an die Abendkasse kamen, waren sie überrascht angesichts der Warteschlange, die um den ganzen Block herumreichte. Das Konzert war ausverkauft. Ich wollte einfach nur dieses Gefühl eine Weile festhalten. Das Gefühl, an einem Freitagabend an einem schönen Veranstaltungsort in Manhattan ausverkauft zu sein. Die Erinnerung daran, wie meine Eltern mit vor Verwunderung offenen Mündern von einer roten Samtrobe in den VIP-Bereich geleitet werden. Die Entdeckung, dass der Booking Agent, der Joe's Pub vor Monaten verlassen hatte, um eine Stelle im Lincoln Center anzunehmen, hinter der Bühne auf mich wartete, um mir zu gratulieren. Ich weiß noch, wie ich dachte, das ist erst der Anfang. Doch tatsächlich war es eher das Ende. Als ich einige Monate später zu einer landesweiten Promotion-Tournee für mein Album aufbrach, musste ich feststellen, dass der Durst nach gecoverten, erschütternden sowjetischen Punk-Songs außerhalb von New York City nicht so groß war, wie ich erwartet hatte. In Philadelphia spielte meine Band vor zwei Zuschauern. In St. Louis mussten wir ein Konzert in einem Club mit Raum für 250 Zuschauer absagen, weil niemand kam. Als ich nach North Carolina kam, war ich völlig erschöpft, hatte es satt, vor niemandem zu singen und hatte es satt, seltsam zu sein. Im Grunde war ich meiner selbst überdrüssig. Ich saß an der Bar des Southern Rail gegenüber vom Carborough Arts Center, wo ich an jenem Abend spielen sollte, als eine Hand mein Handgelenk ergriff und den regelmäßigen Weg meiner Finger zu meinem Mund unterbrach. Es war Josh. Bitte. Was? Bitte, 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 hör auf, deine Finger zu essen. Warum? Fragte ich verwundert. Die Tatsache, dass es offenbar eklig war, das tote Fleisch von den Händen zu kauen, genügte mir nicht als Grund. Weil es so undamenhaft ist. Schau dich doch bitte mal an. Beschämt blickte ich auf meine unmanikürierten, unlackierten Nägel, die sich in ihre schorfigen kleinen Löcher gruben. Es stimmte. Ich sah aus, als versuchte ich, mit einer Käsereibe Selbstmord zu begehen. Josh setzte sich an die Bar. Markers Mark ohne Eis, sagte er zum Barkeeper. Dann zu mir, was ist los? Britney Spears macht die Menschen glücklich und ich mache die Menschen traurig, brach es aus mir heraus. Die Musik, die die Schweden für Britney schrieben, war mir immer mehr ans Herz gewachsen. Auf der langen Fahrt nach Osten hatte ich kaum etwas anderes gehört. Ich mag deine Musik. Du bist einzigartig. Danke, sagte ich und leerte meinen dritten Wodka-Tonic. Britney hat Millionen Fans, dachte ich. Ich habe einen Fan. Manchmal wünschte ich, ich könnte auch Menschen glücklich machen. Ich erzähle dir mal eine alte jüdische Parabel. Hörst du mir zu? Okay. Es war mal ein Rabbi, nennen wir ihn Rabbi Shlomo. Der war einfach nur ein Rabbi, okay? Eines Tages sprach er mit einem Freund und er sagte, ich bin nur ein einfacher Rabbi. Ich tue nichts Besonderes oder Erstaunliches. Wenn ich sterbe, kommt Gott sicher zu mir und fragt mich, warum warst du nicht Rabbi Akiva? Wer ist Rabbi Akiva? Fragte ich. Er war ein unglaublich toller Rabbi in alten Zeiten. Jeder weiß von ihm, glaub mir. Jedenfalls sagt sein Freund darauf, sieh mal, deshalb solltest du dir keine Sorgen machen. Wenn du stirbst, wird Gott nicht zu dir sagen, warum warst du nicht Rabbi Akiva? Er wird sagen, warum warst du nicht Rabbi Shlomo? Ich wartete darauf, dass Josh weiter erzählte, aber offensichtlich war es das. Inzwischen hatte sich der Barkeeper davongemacht, da ein Fleck am anderen Ende der Bar plötzlich sein Interesse entfacht hatte. Wahrscheinlich aber wollte er uns meiden, die giftige kleine Wolke Elend, die ich erzeugte. Ich wusste, dass Josh recht hatte, aber trotzdem. Ich wollte nicht damit enden, Kettensäge in einem Stockhausen-Orchester zu spielen. Ich wollte nicht allein mit 11 Katzen und einem toten Baum leben und mich an meinem kargen Felsen Seltsamkeit festklammern wie der kleine Prinz, der auf seinem einsamen Asteroiden davontreibt und vom Nachthimmel winkt. Während ich diese Zeilen schreibe, hat Boy George gerade eine Haftstrafe verbüßt, die er dafür bekam, dass er einen Callboy an die Wand kettete. Michael Jackson ist tot. Madonna ist nach ihrer hässlichen Scheidung mit einem 23-jährigen Unterwäschemodell liiert. Tiffany hat bei Celebrity Fit Club 13 Kilo verloren und tritt bei Hulk Hogan's Celebrity Championships Wrestling an. Bruce Hornsby and the Range betreiben nun, ihrem Namen alle Ehre machend, einen Golfplatz bei San Diego. Britney Spears ist nach einem Nervenzusammenbruch, im Zuge dessen sie das Sorgerecht für ihre beiden Kinder verlor und unter die Vormundschaft ihres Vaters gestellt wurde, mit ihrem neuen Album auf Tournee. Während ich diese Zeilen schreibe, hat ein 13-jähriges Mädchen irgendwo auf der Welt beschlossen, dass sie diejenige auf der anderen Seite des Bildschirms sein will. Also dreht sie ein Video von sich, lädt es auf YouTube und wird sofort ein Star. Dankeschön.